Sehr schön.
Pünktlich wie die Maurer.
Hallo zusammen. Ja, heute ist tatsächlich schon Folge 4. 4 Wochen am Stück haben wir es jetzt geschafft, How to Build a Startup mit einem Gast zu füllen. Und ich freue mich heute ganz besonders, euch den Lukas vorstellen zu können. Lukas ist Inhaber der neuen Entwicklung. Das ist schön, Inhaber der neuen Entwicklung. Wie gut.
Ja.
Das ist ein guter Clown. Und die neue Entwicklung ist tatsächlich der Name seines Unternehmens. Lukas hat da, korrigiere mich gleich, wenn ich falsch liege, den Hut auf über UX. Und wir haben uns über LinkedIn tatsächlich kennengelernt. Lukas ist der erste Kontakt, den ich nicht schon länger kenne, sondern den wir heute eigentlich erst das zweite Gespräch führen. Deswegen freue ich mich ganz
Vielleicht witzig,
besonders.
ne? Keine Kaltakquise-Anfrage oder so.
Sehr
Ja,
schön.
ja, ja.
Genau. Und ja, Lukas, das Wort an dich, stell dich gerne vor.
Ja, mein Name kennt ihr jetzt schon, Lukas von Die Neue Entwicklung. Eigentlich muss man es, eigentlich ist der Artikel, die gehört noch dazu, ne? Von Die Neue Entwicklung. Wir
Ich
sind,
habe den Handelsregisterantrag nicht gemacht, das müsstest du mir sagen.
ja, genau, von Die Neue, na gut, ein Name in Schall und Rauch. Wir sind ein kleines Team aus Passau. Wir spezialisieren uns auf Softwareentwicklung, auf Apps und Web-Apps mit dem Schwerpunkt tatsächlich auf Lösungsfindung. Also weniger dieser technische Aspekt, sondern wir schauen, dass wir echt was auf die Strecke kriegen. Was den Leuten was bringt. Ja, wir sitzen hier im Kern in Passau in unserer Motorendickelei im Kern zu zweit und greifen halt bei Bedarf auf unser Netzwerk zurück. Aber hier haben wir es schön gemütlich.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, es ist lustig, weil wir hatten bei uns für Leadbase eine UX-Designerin mit an Bord, die auch irgendwie unten aus der Ecke München kommt.
Echt?
Und ja, in München wohnt auch. Ich glaube, sie war zeitlang bei ihren Eltern auch, die nicht in München wohnen, aber zwischendrin auch jetzt, glaube ich, jetzt auf jeden Fall irgendeinen Wohnsitz in München. Und liebe Grüße an der Stelle an die Susanne, die großartige Arbeit geleistet hat. Die will ich auch noch auf meinem Podcast holen. Aber ich kann jetzt nicht zwei, ich kann jetzt, also es wird ein bisschen dauern, ich werde jetzt nicht 2 Folgen der UX machen. Genau. Aber die Susanne ist eine sehr positive Entscheidung und vielleicht connecte ich euch mal.
Vielleicht schaut sie auch zu und stellt Fragen. Das wollen wir noch
Ja.
mal. Also an alle
Direkt, direkt.
528 Zuhörer,
Ja.
Zuschauer, ja Zuhörer später nicht
Ja,
mehr, aber
ja.
Zuschauer, bitte Fragen stellen. Ich glaube, bei allen Veranstaltungen, die ich jetzt in dieser Form gesehen habe, es ist echt wie so ein bisschen wie der Uni oder Schule. Ne? Keiner traut sich. Und sobald einer sich
Ja,
traut, dann kommen halt alle.
guter Appell, hätte ich nicht besser sagen können. Also,
Gebt Gas, es gibt
ab in
keine
den
blöden
Chat.
Fragen.
Worum geht es heute? Um nochmal die Brücke zu schlagen. UX, zwingend notwendig oder nice to have? Und ich bin ganz ehrlich, für mich war es immer nice to have, bis ich es jetzt einfach mal angegangen bin. Hintergrund ist folgender: Ich bin selber ja vom Kern eher Entwickler, Entwicklerberater, aber das. Ja, jetzt in dem Case habe ich die meisten Teile der Software programmiert. Und ja, bin dann tatsächlich jetzt dazu übergegangen, dass ich sage, ja, UX ist wichtig. Weil, warum? Und zwar, es ist lustig, heute übrigens,
Weil drum.
wir haben Geburtstag, heute vor einem Jahr ist Leadbase, also gekeimt quasi.
Okay.
Oder das habe ich in den Samen gesät eigentlich.
Ja.
Ich habe nämlich, es ging ja gerade los mit Lockdown und so und ich hatte dann, ich glaube, es war gerade in Frankreich total Lockdown oder so, irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so. Und ich habe mir die WhatsApp sogar weggespeichert am 12. März letztes Jahr. Habe ich dann meinem Mitgründer René geschrieben, eigentlich bräuchten wir eine Lösung für die digitale Events. Und ja, ein Jahr später haben wir jetzt einige digitale Events hinter uns, haben unglaublich viele Iterationen schon mit der Love Software durchgemacht. Und ich bin ganz ehrlich, eine der Stärken bei uns ist nur deswegen entstanden, weil ich mir immer gedacht habe, wie ist das eigentlich für den Nutzer? Und wie kriegen wir auch die richtigen Daten für den Aussteller? Ne? Also ich habe wirklich gedacht, wie kriegen wir eine Messe abgebildet? Was ich aber nicht machen wollte, war halt diese 3D-Klickmenüs, weil ich fand, das war gerade keine gute User Experience. Es ist in den Vorstellungen der Leute immer so pompös und so geil und Rendering und modern und fancy und virtuelle Welten. Aber ist das wirklich effektiv? Weil worum geht es auf einer Messe? Ne? Was muss die Nutzererfahrung hergeben, damit sie eine gute wird? Und auf einer Messe will ich entweder was einkaufen oder was verkaufen. Und deswegen haben wir unseren Fokus mal ganz, ganz stark darauf gelegt. Und es hat unglaublich viel auch die Nutzererfahrung auf der Plattform bestimmt. Also erstmal in die falsche Richtung, muss ich sagen. Wir haben wirklich in den ersten Veranstaltungen, in den ersten 3 haben wir gegen unsere Plattform gearbeitet,
Okay.
weil wir das Konzept überlegt haben, die komplett bescheuert waren.
Ja.
Ja, das war ganz lustig. Genau, aber deswegen, seitdem muss ich sagen, spreche ich fast immer jetzt mittlerweile nochmal zumindest mit jemandem, der von UX was Ahnung hat oder zumindest oder auch mal mit Endkunden, wie die das sehen. Und habe deswegen die Wichtigkeit dessen gelernt. Wie siehst du das?
Ja, ich würde jetzt da gleich einhaken. Also ihr habt euch erst überlegt, ihr macht ein Produkt oder habt ihr erst ein Problem erkannt und gesagt, dafür wollen wir eine Lösung machen?
Naja, mein Co-Founder kommt ja aus dem Sales und er sagte, okay. Digga, wenn jetzt keine Messen stattfinden, dann haben 80% der Vertriebsorganisationen in Deutschland ihre Basis nicht mehr. Mhm. Und was machen wir jetzt? Mhm. Und das war so der Ausgangspunkt, ja.
Also eigentlich tatsächlich gab es ein Problem, auf das man dann irgendwie eine Lösung aufgesetzt hat, ein Produkt gemacht hat.
Ja, genau. Also ja, genau. Ich habe es sehr oft in meinem Leben anders gemacht. Identifiziert erst ein Problem. Wir hatten tatsächlich damals auch irgendein großer Telekommunikationsanbieter in Deutschland, war es, glaube ich.
Einer der vielen.
der uns dann gesagt hat, nee, wir hätten schon Interesse an so einem Produkt. Fun Fact, die haben es nie gekauft. Aber das hing tatsächlich mit anderen Bereichen zusammen oder aus anderen Gründen. Wir kamen, glaube ich, nie dazu, die Software wirklich bei denen vorzustellen. Das waren verschiedene Interessengruppen, die damit eingespielt haben. Aber es ist eine andere Story für einen anderen Tag.
Ja, ja.
Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, es scheint ja irgendeinen Bedarf zu geben, machen wir das. Und dann haben wir uns auch natürlich am Markt umgeguckt und das Erste, was du natürlich gefunden hast, waren halt diese 3D-Renderings. Oh. Und ich finde diese Aufmachung, so hübsch sie auch sein kann, wobei das ist dann auch immer Geschmackssache, ist halt wenig effektiv. Ich hab das halt vom Fleck weg nicht verstanden und bis heute auch nicht, warum ich vor meinem Rechner sitzen muss und mich durch Hallen klicken muss oder durch Stände. Warum? Das ist halt hart umständlich. Oder da steht dann so eine Nachbildung von so einem Regal, wo dann Broschüren drin liegen. Und ich mir so denke, und dann kann ich mir eine PDF runterladen.
Was bringt das?
Ja, ist das ja die Information, hätte man anders aufbereiten können. War so mein Ansatz. Und das haben wir dann im Grunde auch gemacht.
Ja, also ich versuche jetzt gerade, dass wir das irgendwie zusammenbringen, weil dieses UX-Thema, ich glaube, das größte oder eine der großen Herausforderungen ist, das erstmal wirklich zu differenzieren. Weil ne, mit diesen ganzen Buzzwords hast du immer das Problem, das sind so Containerwörter, jeder benutzt sie irgendwie. Ich glaube auch viele junge Leute glauben oder viele Einsteiger glauben, sie müssten das halt so sagen, damit sie professioneller wirken. Und ich glaube aber, dass ganz viele Leute überhaupt nicht verstehen, was gemeint ist und wie man das auch abgrenzen kann. Deswegen so ein bisschen Wikipedia-mäßig, also könnt ihr dann alles genauer nachlesen, aber ich für mich würde sagen, okay, dieses User-Experience-Thema, wenn wir sie erstmal übersetzen, es geht um die Nutzererfahrung. Okay, Schritt 1. Und ich würde so runterbrechen, dass ich sage, ich will was machen, erstens. Zweitens, dafür interagiere ich mit einem System, also das kann eine App sein, eine Web-App, aber es kann auch ein Gegenstand sein. Und dann schaut man, wie ist mein Gefühl dabei? Also ist es nervig, macht es mir Spaß, ist es frustriert, fühle ich mich vertraut, habe ich das Gefühl, ich kenne mich nicht aus, will ich es wieder tun, denke ich mir so, geil, komme ich abends nach Hause und erzähle meiner Freundin, meiner Frau, meinem Lebenspartner, keine Ahnung, von diesem Produkt, von diesem Erlebnis oder halt nicht. Und das würde ich sagen, ist so dieser große Topf Nutzererfahrung, User Experience. Und ich glaube, ja.
Ich wollte nur einmal sagen, ich finde es absolut richtig, dass das könnte auch ein Gegenstand sein, weil User Experience fängt nicht erst bei deinem Produkt an, sondern auch schon bei deinem Sales Funnel und wie du dann wie der User quasi überhaupt auf dich kommt und wie der User überhaupt bei dir kaufen kann. Das gehört alles mit dazu.
Da gibt es dann wie diese Überschneidung mit dem Marketingbereich, ne, wo man sagt, okay, wo gibt es die Touchpoints, wie ist da so das Erlebnis auf jeden Fall. Ich glaube, ein wichtiger Unterpunkt auch für das, was wir hier machen, ist dieses Thema Usability und das ist in diesem großen Topf User Experience drin. Und wenn man das versucht runterzubrechen, würde ich sagen, ich habe eine bestimmte Absicht, was zu machen und dann guckt man, wie gut hilft mir ein System dabei, das, was ich machen will, schnell und einfach, ohne große Hürden und Hindernisse umzusetzen. Das ist dann dieses Usability-Thema, beziehungsweise auf Deutsch halt diese Benutzbarkeit. Also ich versuche jetzt auch diese Begriffe wirklich auch einzudeutschen, weil ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich bin...
Frau wird das lieben.
Ja. Es ist so ein Dilemma, weil einerseits, es kann schon einfacher machen zu kommunizieren, wenn du nicht 5 Stunden erklärst, was du meinst, sondern ein Fachwort benutzt, nur wenn halt jemand dabei ist, der in dieser Domäne nicht fit ist, dann sieht er halt ein Fragezeichen und dann ist die Kommunikation im Arsch und dann ist es schlecht. Ja. Deswegen, Buzzwords,
Ich hab tatsächlich, das ist spannend, dass du das sagst. Ich bin persönlich eher pro Anglizismen, weil ich denke mir ja, warum 6000 Wörter für das gleiche Produkt? Aber, und das ist ein großes Aber, ich habe ja mich in meinem ersten Leben als Unternehmer versucht in Schulung und habe mich sehr viel mit Didaktik auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass unter anderem Deutschland so hart hinterher ist in der Digitalisierung, liegt unter anderem an einem Sprachverständnis. Mhm. Weil ich habe das letzte Woche auf Englisch ja auch mal erwähnt. Ich hatte immer russische Gesangslehrer tatsächlich. Mhm. Und das war immer ganz spannend, weil sobald du mit denen angefangen hast, Russisch zu sprechen, war eine ganz andere Stimmung im Raum. Auf einmal ist diese Sprachbarriere weg. Und es ist wirklich eine Barriere an der Stelle. Und das ist genau das Gleiche mit IT. Natürlich, wenn ich als 66-Jähriger reinkomme und mir sagt einer dann, komm mal in eine Videocall, ja, so, was für ein Ding, so. Natürlich, und dann ist es natürlich bei Menschen leider so, dass dann, sobald du irgendwie das Gefühl hast, dass du es nicht verstehst oder du fühlst dich dumm dabei, fühlst du dich schlecht, obwohl du gar nicht dumm bist, das ist ja Quatsch, aber dir fehlt einfach eine Vokabel. Mhm. Aber du fühlst dich in dem Moment halt nicht richtig am Platz und dann kriegst du eine Abwehrhaltung. Mhm. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Part. Und ähnlich ist es dann ja bei der Nutzererfahrung auch. Wenn du das Gefühl hast, der Nutzer findet sich nicht zurecht, kriegt er schnell ein schlechtes Gefühl und du verlierst ihn. Und dann ist das Thema durch.
Voll. Ja gut, ich meine, dieses ganze Kommunikationsthema, ne, was da mit reinspielt, würde ich auch sagen, ist auch ein Teil von dieser ganzen Nutzererfahrung. Ne? Spricht die App mit mir, so dass ich sie verstehe? Oder kommen diese berühmten Fehlermeldungen, habe ich heute auch witzig, diese Windows-Fehlermeldungen, diese schon lustige Screens teilweise. Ne? Der Fehler wurde erfolgreich abgeschlossen. Okay, ja geil. Das tut Spaß irgendwie. Das ist schon lustig.
Windows hat sich schon stark gebessert, was das angeht. Auf der anderen Seite bin ich seit 3 Jahren auf dem Mac unterwegs. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Ja.
Aber
ja.
Ich habe beruflich immer noch mit Windows zu tun. Also. Sebastian, ich möchte dich nicht unterschlagen. Sebastian fragte Lukas.
Ich habe den Chat schon. Ah, da ist er.
Ja, genau. Sebastian fragt, Lukas, hast du eventuell ein sehr gutes Beispiel für schlechtes UX? Also egal ob App, Website oder andere Anwendung. Und was siehst du als meistgemachten Fehler, die gemacht werden?
Das ist echt witzig, weil ich habe eigentlich fast nur Negativbeispiele. Ich habe extra überlegt, Positivbeispiele mir zu merken. Scheiße. Also das ist echt auch jetzt aktuell. Ja, Negativbeispiel, das ist jetzt ein bisschen politisch, aber Negativbeispiel habe ich jetzt so selber gehört, nicht erlebt. Wenn du halt bei der Impfhotline anrufst, ja, um dir einen Impftermin auszumachen und dann ist es der Sprachcomputer, immerhin, ich weiß nicht, in welchem Bundesland das war, der dich dann durch diesen ganzen Prozess führt und du kommst an den Punkt, wo du eine Nummer eingeben musst und du kommst nicht weiter und du willst jetzt einen Impftermin haben, ne? Und du bist halt eine halbe Stunde am Sprachcomputer und wirst dann endlich zum Support von einem Menschen durchgestellt, der dir dann verrät, dass diese Nummer deine Postleitzahl gewesen wäre. Das ist schlechte UX. Du legst und denkst dir, ihr könnt mich alle mal so und wirst heimgehen, wirst auch davon erzählen, aber negativ. Du wirst sagen, ganz ehrlich, die Nasen, die Behörde, die Regierung, keine Ahnung, die bringen es halt nicht auf die Kette. Ja. So. Und das ist schon die erste Auswirkung. Ne? Wo führt denn UX, Gutes oder Schlechtes, halt hin? Dein Image ist halt möglicherweise am Arsch.
Und was ist, wenn wir dann, wenn man ehrlich ist, über meistgemachte Fehler, die sind wahrscheinlich, also die Fehler selber im Detail sind wahrscheinlich vielfältig, aber was ist dein Takeaway? Was ist das größte Missverständnis in der Nutzererfahrung, das zu eben diesen Fehlern führt?
Ich glaube, Die Designer gehen hauptsächlich von sich aus. Ich glaube, es wird zu wenig mit den Leuten gesprochen. Ich glaube, man lässt sich zu wenig, wahrscheinlich oft nicht absichtlich, würde ich jetzt niemandem unterstellen, aber ich glaube vielleicht auch durch eine Betriebsblindheit oder vielleicht hat man so gelernt, ich weiß es, ich weiß, wie alle sind und auf der Basis entscheide ich halt, wie irgendwas funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein Takeaway. Ich glaube, in diesem ganzen UX-Bereich gibt es halt niemanden, der recht hat. Du musst halt hingehen, du musst die Leute fragen, die mit dem Zeug arbeiten sollen. Du musst halt hingehen und die Leute ausprobieren, du musst zusehen, du musst vielleicht auch zuhören und so, da kommen wir auch später noch drauf. Du musst gucken, wer das überhaupt ist, ne? Mit welchen Fähigkeiten sind die Leute ausgestattet, die das benutzen sollen. Und ich glaube, wenn man das alles nicht macht, dann hast du echt große gute Chancen, dass du was machst, was echt total, total bescheiden ist.
Ja, aber auch Sebastian, das abschließend nochmal irgendwie auch von meiner Seite aus zu beantworten. Ich weiß es von mir, ich bin halt der Typ, der die Fehler gemacht hat und ich bin dann von mir ausgegangen und meinem Verständnis für IT, welches ja einfach von Basis, also ich bin damit aufgewachsen, ich habe meinen ersten Computer gebaut, da war ich 10. Mhm. Also ich habe dran gebaut, obwohl ich nicht sollte damals, mein Papa war sehr böse.
Hat das denn auseinandergebaut, oder was?
Ja, Papa hat den ganz frisch bestellt, irgendwie, es war dann 2.500 Mark, das war eine richtig krasse Maschine. Ja. Und für meinen Bruder und mich. Und das Erste, was der Sohnemann macht, war Windows Millennium draufspielen. So Windows 98. Da Windows 98 SE drauf. Und für alle, die es nicht wissen, Windows 98 SE war ein sehr gutes Betriebssystem. Windows Millennium war es nicht. Viele kennen wahrscheinlich eher Windows Vista. Windows Millennium war die gleiche. Vielleicht sogar noch schlimmer. Mhm. Wir haben den Rechner zumindest nie wieder so hingekriegt, wie er war. Das hat Papa mir übel genommen, aber ich habe sehr viel gebastelt.
Du hast viel gelernt dabei, ne? Wie man den Vater wütend machen kann.
Genau. Ja. Was ich sagen wollte, dass ich da an der Stelle wirklich viel zu viel von mir selbst ausgehe. Und das ist besser geworden. Es war noch viel, viel schlimmer. Ich habe nur in 10 Jahren, in die ich jetzt fast 11 bald, die ich in der IT bin, habe ich sehr viele Kundenprojekte gemacht. Und ich war sehr viel beim Kunden und am Kunden und habe für Kunden programmiert. Also wirklich auf Kundenwünsche bin ich auch eingegangen. Mhm. Da habe ich schon viel gelernt. Aber jetzt, das war alles noch nichts verglichen mit der Produktentwicklung, die ich jetzt mache. Mhm. Wo du noch mehr Kundenorientierung brauchst, wo du eigentlich das Produkt auch noch viel, viel früher an den Kunden rausgeben musst.
Ja, voll.
Genau, sehr gut. Paulina, ich habe deine Fragen gesehen. Wir gehen tatsächlich später noch drauf ein. Das ist mit auf dem Plan. Und daher bleib gerne dran und dann kommen wir später zu deinen Fragen. Ja, erklär mir noch mal kurz, was genau macht ihr in dem Bereich? Also, ich bin jetzt ein Startup, ich komme auf die neue Entwicklung zu. Ich habe eine Idee und ich glaube, ich weiß was. Und jetzt nehmen wir mal mich und ich glaube, ich weiß ganz genau, was mein Kunde will.
Dann würde ich dich erstmal fragen, mit wie vielen Kunden du schon gesprochen hast.
Genau, ich sag dir, das brauche ich nicht, ich weiß, wie das geht.
Du weißt, wie das geht. Dann würde ich dich erstmal fragen, wie viel Geld du hast, weil ich glaube, wenn du viel Geld hast, dann kann man das so machen. Ich glaube, wenn du viel Geld hast und du kannst es dir leisten, 20 Mal... Ja. 25.000 Euro auszugeben, dann glaube ich, könnte man diesen Schritt vernachlässigen. Ich würde echt sagen, je weniger Kohle du hast, desto wichtiger ist das Thema, dass du halt schaust, weil letztendlich, es geht ja nicht um deine Idee. Das ist auch so ein Punkt irgendwie. Ne? Ich glaube, viele Leute wollen sich selber verwirklichen. Viele Leute wollen halt irgendwas machen, wo sie selber sagen so, yeah, geiler Tipp und sich auf die Schulter klopfen und sagen, aber man vergisst halt, ich bin ja nicht mein eigener Kunde. Zumindest kenne ich jetzt, fällt mir spontan kein Produkt ein, wo das so wäre. Ja. Also ich bin nicht derjenige, der es bezahlt. Deswegen.
Also im besten Fall ist dein Produkt so gut, dass du es auch selbst benutzt. Das wäre schon wichtig.
Ja, gibt auch Beispiele von ich finde zum Beispiel, der jetzt ein Interview gehört mit dem Gründer von About You, diesem Modeversand.
Tarek,
ja. Ja, genau. Und er meinte so, er interessiert ihn eigentlich nicht so wirklich, er will halt einfach er will halt wirtschaftlichen Erfolg entwickeln. Mhm. So, und der meinte so, das ganze Thema Online-Klamotten einkaufen und interessiert ihn nicht. Okay. Also kann es auch geben.
Ja, spannend.
Ja, jedenfalls, wenn du dann zu mir kommst und hast eine coole Idee, dann würde ich halt sagen, im Idealfall, also super, dass du schon in dem Stadium zu uns kommst und nicht, wenn du schon sagst, ich habe jetzt die erste Version online, was könnt ihr machen? Das ist schwieriger. Und dann würde ich wirklich mit diesen, ich glaube, es ist wichtig, am Anfang wirklich zu verstehen, worum es geht, wer die Zielgruppen sind, was die eben für Pains haben und ob deine Idee wirklich das Potenzial hat, ein gutes Produkt zu werden. Also wir mischen uns da, glaube ich, schon auch ziemlich stark ein in dieses Produktentwicklungsthema, was, glaube ich, viele Leute irritiert, weil sie es nicht erwarten, was, glaube ich, manche Leute auch stört, weil sie sagen, ja, du musst mir doch nur ein Design machen, was stellst du jetzt für komische Fragen? Aber ich glaube, das ist das, wo wir am meisten Mehrwert stiften können, wenn die Leute halt diesen ganzen Produktentwicklungszyklus mit hier reingeben und, sage ich mal, auch so eine partnerschaftliche Zusammenarbeit halt anstimmen wollen.
Aber dann würdest du ja mutmaßlich, wenn jemand sagt, ja, ich will eigentlich nur UI, dann würdest du sagen, dann geh woanders hin?
Ich würde das nicht so kategorisch ablehnen. Also wir sind nicht arrogant, aber kommt dann auch so ein bisschen darauf an, wie die Rahmenbedingungen sind. Ich meine, es gibt ja gute UX-Designer. Also wenn jemand ein Konzept hinlegt und sagt, hier, wir haben Research gemacht, das Produkt ist so und so beschrieben, das und das sind die Zielgruppen, die Sachen wollen wir lösen. Wie würde man das gestalten? Klingt das auch nach einer spannenden Geschichte. Mhm. Nur ich glaube, also jetzt vom Mehrwert her, wir sind ja zu zweit und auch, ich glaube, am meisten profitiert auch der Kunde. Also du kriegst am meisten für dein Geld, blöd gesagt, wenn wir beide ein Produkt für dich entwickeln. Das heißt, wir konzipieren es, wir gestalten es und wir entwickeln es auch technisch, sodass es halt dann fertig ist und wir testen es vielleicht dann auch und schauen, wie funktioniert es am Markt und so weiter. Also ich glaube, da sind wir am stärksten, aber ich würde nicht ausschließen. Also wie gesagt, wir sind nicht arrogant und sagen, nee, das machen wir nicht. Ne?
Okay, ich habe es mal mit eingeblendet. Was muss man können? Was hast du gelernt? Wie kommst du an die Position und wie, woher hast du die Fähigkeit, eben das zu tun, was du eben beschrieben hast?
Ich glaube, ich habe erst relativ spät gemerkt, dass das, was mich eigentlich bockt, UX-Design oder irgendwas mit UX zu tun hat. Also ich komme ja eigentlich aus der Kommunikationsdesign-Richtung. Ich habe in Agenturen gearbeitet und es war oft so die Herausforderung, ich habe halt viele Fragen gestellt irgendwie. Und das hat viele Leute auch genervt, so mach doch den Flyer.
Klassiker, ja.
Hey Lukas, spar doch diese ganzen Fragen irgendwie so, ne? Das kostet Zeit, die zahlt uns keiner, der Kunde will einen Flyer so. Und ich wollte immer was machen, was den halt was bringt. Ich wollte halt, der Flyer muss die Leute ansprechen, die in den Laden gehen und deswegen muss ich wissen, wer die Leute sind und ich muss wissen, wer der Laden ist und ich muss wissen, was da verkauft wird und so weiter. So, und ich habe halt gemerkt, dass es halt in diesem Marketing, nenne ich es jetzt mal, großen Bereich, die haben den Schuss noch nicht so wirklich gehört. Also da geht es sehr selten darum, was der Kunde wirklich braucht. So habe ich das halt oft erlebt. Da bin ich halt irgendwie drauf gekommen, naja, es macht ja nur dann Sinn, wenn ich vorher diese ganzen Fragen mache und wenn ich mich eben auch darum kümmere, wie ist das Problem? Und irgendwann bin ich darauf gekommen, dass man das Ganze irgendwie auch unter UX irgendwie kennt. Und ich würde sagen, das erste wichtigste Takeaway, was muss man können? Ich würde sagen, man muss sich wirklich auf andere einlassen können und wollen. Das könnte ich, glaube ich, zusammenfassen. Und vielleicht noch mit dem Zusatz intrinsisch. Also du musst es halt, weiß nicht so, okay, wenn ich in meiner Research nicht nur 5, sondern 10 Fragen stelle, dann weiß ich, dass das Produkt besser wird oder ich werde stärker gelobt, sondern ich glaube, du musst halt wirklich neugierig sein. Du musst halt Bock haben, Leute zu fragen und du musst Bock haben, dich auf Probleme einzulassen, die nicht deine sind, wo du sagst so, hä, das ist doch kein Ding irgendwie. Wieso machst du das nicht so und so?
Quasi, ne? quasi wie machst du ein Helfersyndrom zu einem Job? So?
Ja.
Ja, nein, aber ich weiß, was du meinst. Also grundsätzlich musst du dich nicht nur in der Lage sehen, sondern du musst aktiv versuchen, ein Problem zu lösen. Und das kannst du nicht, wenn du dich nicht in den anderen reinversetzt.
Wenn du es nicht verstehst.
Genau. Und nicht nur das, ich finde, wenn du jetzt wirklich ein Produkt für die Massen baust, oder für die Massen, selbst wenn es für 100 Leute sind, musst du ja antizipieren, dass du da verschiedene Persönlichkeitsprofile drauf hast. Ne? Du hast vielleicht auch den Choleriker, der irgendwie nach einem falschen Klick und einer Fehlermeldung dann abspringt. Du hast vielleicht auch denjenigen, der gar nicht so gerne im Chat schreibt, aber der gerne auf der Plattform stöbert. Für uns zum Beispiel ist es unglaublich wichtig gewesen, dass halt, also wir haben jetzt auf der letzten Veranstaltung 20% Interaktionsrate gehabt, oder 20% der Leute haben den Chat benutzt, was schon sehr, sehr viel ist. Wir hatten sonst irgendwie 2-3%. Okay, was unter anderem daran liegt, dass wir auch die Struktur umgestellt haben. Ne? Wir haben halt für die Nutzererfahrung halt so verändert, dass er nicht mehr so viel durch die Plattform klicken muss. Weil das, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich habe das Gefühl, desto mehr ich durch die Plattform klicken muss, desto weniger mag ich die benutzen. Wenn ich alles möglichst schlau irgendwie und ne, dann, man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man zu viel irgendwie kontextbasiert und alles ändert sich macht, dann verliert man den Nutzer vielleicht, weil er nicht versteht, warum jetzt gerade was passiert. Das ist halt die andere Seite. Du musst den Nutzer dann auch immer wieder abholen, damit er sich auch wiederfindet. Aber wir haben auch, das heißt aber auch für mich, 80% der Leute stöbern nur auf der Plattform und gucken und machen. Und dann ist es für mich ja die Frage, wie mache ich wie schaffe ich das, dass es denen Spaß macht zu stöbern? Und dann aber auch wiederum für mich die Frage und dann auch für meinen Kunden die Frage, wie kann ich das wiederum für mich nutzen? Wie kann ich nutzen, dass der jetzt da eigentlich nur scrollt und gar nicht richtig interagiert, wie ich es mir vorstelle?
Ja.
Das finde ich immer ganz spannend. Und wie gesagt, wir haben irgendwie durch die Iteration, die wir jetzt gemacht haben in den ersten Steps, unglaublich, also ich habe selber unglaublich viel über das Thema Nutzererfahrung gelernt.
Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, wo man einhaken kann. Ich glaube, je früher man sich dieses UX-Design-Thema in die Produktentwicklung holt, desto besser. Weil es ja wirklich in so vielen Bereichen dann Auswirkungen hat. Also ich meine jetzt auf dieser technischen Ebene, sage ich mal, ist es klar, du hast halt eine Gestaltung, man muss wissen, wo man hinklickt. Du hast halt UX-Copy, ne? Wie texte ich Sachen, ne? Wie texte ich Fehlermeldungen, wie texte ich irgendwelche Action-Buttons, was auch immer. Aber es geht eben schon viel früher los. Ja, und wenn man sich, also der schlechteste Fall vielleicht vorher, du hast ein fertiges Produkt und dann sagst du, oh, jetzt machen wir ein bisschen UX. Jetzt hole ich mir jemanden, der mal die Ex reinschmeißt. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren.
Ja, wir haben das tatsächlich so ein bisschen gemischt gehabt. Wir haben ja, ich habe dieses Event-Frontend gehabt und habe dann tatsächlich mehr fürs Design, also ich habe mir selber eine UX überlegt und habe dann im Nachgang ja auch jetzt festgestellt, also dass da wichtige Parts dieses UX-Designs anders gedacht werden müssen. Aber es war halt mein erster Wurf. Also wir sind quasi von dieser vielen Navigation und du musst ganz viele verschiedene Pages klicken, um die Plattform zu erleben, hin zu fast gar keiner Navigation und alles mit irgendwelchen Pop-ups. Und ich muss jetzt irgendwie diesen Mittelweg finden. So, und das ist tatsächlich schwierig. Und da habe ich auch echt gesagt, ey, vielleicht einfach abreißen, neu machen.
Wenn ich kurz einhaken darf, wie habt ihr das festgestellt? Weil du gemeint hast, wir haben festgestellt,
ich bin den Leuten gesprochen. Also
brav.
Und auch die Daten, ne? Ich habe ja unglaublich viele Daten auf der Plattform und kann die sehr gut auswerten. Entsprechend ja, habe ich das darüber. Und ja, wenn ich Möglichkeit hatte, habe ich mit den Leuten gesprochen, ne? Und habe mir jedes Feedback und mag es auch noch so klein sein, habe ich mir da noch angehört. Ne?
Würdest du sagen, dass es einfacher gemacht hat, diese ganzen Daten, die du hast, zu interpretieren, diese Gespräche, die du mit den Leuten geführt hast, oder würdest du sagen, das war eigentlich voneinander nicht so wirklich abhängig?
Ja, für mich, bei Daten stellt sich mir immer erst die Frage, wie valide sind die? Und wenn die Daten, die ich kriege, mit den Aussagen übereinkommen, zum Beispiel, was haben wir aktiv gemerkt letztes Jahr? Wir haben die Oberfläche mit der vielen Navigation gehabt und haben gemerkt, okay, viele Parts der Plattform sind gar nicht so benutzt worden, wie wir uns das gewünscht hätten, sondern Leute waren eigentlich nur auf dem einen Bereich, weil dort die Action war, was natürlich nachvollziehbar ist, aber es hilft dann der gesamten Plattformerfahrung nicht. Und wir haben ja dieses Post-Prinzip und ein Social-Media-Feed, und der muss im Vordergrund stehen, damit halt dieses Stöbern auch zustande kommt. Wenn die Leute aber weg vom Feed navigieren müssen, um aufs Video zu kommen, wo aber der Live-Content präsentiert wird, dann hast du natürlich weniger Leute, die stöbern. Und wenn die Leute 8 Stunden vor so einem Video-Feed gesessen haben, gehen die danach auch nicht mehr stöbern. Und das ließ sich halt relativ deutlich erkennen, sowohl in Interaktionsraten als auch in den Daten, die wir über das Post anschauen und so gesammelt haben. Im Vergleich dazu, jetzt haben wir eine Bild-in-Bild-Funktion und haben alles entzerrt und quasi fokussiert auf eine Ansicht, von der kannst du immer noch wegnavigieren, ganz ohne Navigation kommst du nicht weg, aber du musst es nicht, um diese Plattform zu erleben. Und du kannst immer und überall chatten, ne? Also das ist egal, wo du dich auf der Plattform befindest, der Chat ist immer rechts sichtbar, was einfach hilft. Und genauso ist immer der Videofeed sichtbar. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt bei 5.500 Besuchern, die wir in 3 Tagen hatten, haben wir 430.000 Post-Views gehabt.
Das ist ordentlich.
Weil die Leute einfach dann im Feed unterwegs waren. Ich muss ein paar mehr Veranstaltungen machen, wenn ich ehrlich bin, um das wirklich nochmal zu validieren.
Ja, klar.
Aber die Daten wiederholen sich. Und wenn Daten und Annahmen, Daten sich wiederholen und meine vorherigen Annahmen sich auch noch wieder bestätigen, kann ich jetzt mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass meine Daten noch richtig sind. Weil sie einfach valide sind. Ne?
Ich würde zum Beispiel da einhaken, wenn einfach nachfragen, wenn du sagst, die Leute haben das nicht so genutzt, wie ich mir das oder wie wir uns das gewünscht hätten oder haben, da würde ich gleich reingehen und sagen, na gut, also baust du deine Features auf deiner Idealvorstellung auf, wie ein Nutzer deine Plattform nutzt, oder baust du es halt auf seinen Wünschen eher auf, die du dann vorher auch entsprechend irgendwie so gut wie es geht halt kennen musst, ne?
Ja, bei mir ist es ein bisschen so, ich habe halt wir sind ja von vornherein von einer sehr starken Abstraktion ausgegangen. Das heißt, wir sind hingegangen, haben gesagt, hey, was ist es, was wir brauchen? Wir haben Verkäufer, wir haben Einkäufer und die einen haben Informationen, die andere wollen Informationen. Das war erstmal Top-Level, womit wir eingestiegen sind. Und dann haben wir uns gefragt, wie funktioniert denn Informationsverteilung im Internet? Und wo funktioniert es besonders gut? Und wo funktioniert das auch so, dass es Spaß macht und dass die Verweildauer hoch bleibt? Weil das ist zum Beispiel etwas, was viele andere Plattformen gar nicht beachten, ist, wie kriege ich die Leute denn dazu, dass sie bleiben oder dass sie wiederkommen? Weil du bist nicht mehr in einer abgeschlossenen Messehalle und kommst da irgendwie nur einmal rein und wieder raus, ohne irgendwie großen Aufwand, sondern du bist im Internet und die Leute sind zu Hause. Du musst vielleicht noch Homeschooling machen, musst vielleicht noch Dinge. Was machst du, um die Leute wiederzukriegen?
Der neue Tab ist gleich aufgemacht, ne? Der neue Tab ist gleich aufgemacht irgendwie, ne?
Absolut. Du konkurrierst halt mit allen Katzenvideos dieser Welt. Und das ist sehr gut. Das heißt, was wir für unsere Nutzererfahrung gemacht haben, oder was ich persönlich immer gemacht habe, ist zu gucken, okay, wie kriege ich den meisten Nutzen Und da über diesen Nutzen definiere ich meine Zielvorstellung. Und daraufhin habe ich halt die Plattform so angepasst, dass die Leute den größtmöglichen Nutzen dafür ziehen können. Zumindest Stand jetzt. Wir werden noch weitermachen. Ne? Also das ist ja das Schöne an so einem Prozess. Und für mich absolut spannend, wenn du so ein Produkt entwickelst, wenn du es am Markt hast, wenn du es schleifst, wenn du dann auf einmal ein Konzept hast, was gar nicht so üblich ist und oder zumindest in dem Space nicht so üblich ist. Und was auch einfach es braucht Anstrengung, dieses Konzept unter die Leute zu bringen. Wenn du ein neues Konzept hast und es unter die Leute bringen musst, braucht das eine Zeit. Aber es macht unglaublich viel Spaß, dann diese Daten wieder zu nehmen, wieder zu schleifen, wieder ein bisschen was zu ändern. Die Änderungen werden immer marginaler, die Software wird immer ausgereifter, es werden immer weniger Fehler gemacht. Diesen Prozess zu beobachten, macht unglaublich viel Spaß. Ich habe keine Zielvorstellung auf Basis dessen, was ich mir wünsche, sondern ich habe eine Zielvorstellung auf Basis dessen, was ich mir für einen Effekt für die Nutzer wünsche. Mhm. Und daraufhin habe ich das Feature-Set ausgelegt. Mhm. Und ich bin aber auch niemand, der verbohrt ist auf irgendwas. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, irgendwas funktioniert nicht, bin ich der Erste, der es rausschmeißt. Und der Erste, der auch sagt, dass er falsch gelegen hat. Ne? Ich bin halt sehr arrogant am Anfang, aber ich sehe ein, wenn ich falsch liege.
Okay, das haben wir schon gesagt. Das finde ich gut. Die Kombi, da kann man mitarbeiten. Vielleicht hier doch zu diesem, man braucht lang, um ein neues Produkt und die Leute zu bringen. Da kann man jetzt schon mal einen ersten Benefit, sage ich mal, Vorteil davon einführen. Anführen, wenn du halt dich um dieses Thema Nutzererfahrung rechtzeitig kümmerst. Im Zweifel ist es einfacher, ein gutes Produkt unter die Leute zu bringen, ne, als ein weniger gutes Produkt. Das heißt, im Zweifel ist dann das Ganze, was danach kommt, Sales und Marketing und Co., viel, viel effizienter und du brauchst viel, viel weniger Leute oder weniger Zeit und weniger Budget, um dein Produkt halt dann an den Mann zu bringen. Wäre zum Beispiel aus meiner Sicht ein ganz, ganz konkreter Vorteil von UX. Das ist ja auch so ein Thema, da weiß nicht, was glaube ich oft oder was viele Leute davon abhält, ist irgendwie ernst zu nehmen, weil man sagt, ja, was habe ich davon? Ganz blöd, ne?
Ja, absolut. Ich war genauso. Ich denke, bei meinem Kopf war immer so, bevor ich das jetzt durchdesigne, kannst du auch gleich programmieren. Was soll denn
das? Ja, was habe ich davon? Genau.
Und was ich aber gemacht habe dann an der Stelle, ich habe das mal über LinkedIn zufällig, dass ich die Susanne, die wurde mir von irgendeinem LinkedIn-Kontakt empfohlen und dann habe ich die Susanne dann angeschrieben und gesagt, hey, wie sieht's aus? Ich habe hier einen Task, aber das ging tatsächlich gar nicht mehr um den bestehenden Teil der Plattform, auch ein bisschen, aber es ging eigentlich darum, den zweiten Part der Plattform, nämlich unser Portal für die Aussteller dann irgendwie auch oder auch für die Kunden dann irgendwie hochzuziehen. Mhm. Und das war so ein bisschen Blank Slate. Und da bin ich tatsächlich direkt, also wenn man es so sieht, bin ich an dem Part tatsächlich direkt einfach auf einen UX-Designer zugegangen. Und wir haben uns dann einen Tag zusammengesetzt und uns ein Mural oder ein Miro-Board oder was auch immer genommen. Und haben dort den ganzen Kram einmal durchkonzipiert. Bei mir ist es wichtig, wenn man mit mir arbeitet, ist es wichtig, dass man mich so ein bisschen versteht und auch so ein bisschen meine Anforderungen versteht. Und das hat die Susanne super gemacht. Die hat, glaube ich, in den ersten zwei Wochen noch häufiger Rückfragen gehabt, aber dann hat die einfach nur Ergebnisse geliefert, was super gut war. Und das war halt, weil wir am Anfang erst diese Konzeptionsphase hatten und dann quasi sie auch. Und dann kam sie ja auch mit dem Basiskonzept um die Ecke, wie wenn denn eigentlich jetzt die Sachen gestaltet. Mhm. Ich wusste, und das hat Nikita halt auch letzte Woche nochmal erwähnt, ich weiß halt relativ genau, was ich möchte. Mhm. Weil ich und ich rekapituliere auch immer wieder, was ich möchte. Ne? Mhm. Und dadurch konnte ich halt relativ genaue Anweisungen geben, was ich mir vorstelle, habe aber genug Freiraum gelassen, um halt ihre Expertise auch zu kriegen, weil ich stelle ja keinen UX-Designer ein, um ihm zu sagen, was er machen soll, sondern damit er mir sagt, was gut und was richtig ist. Ne?
Aber spannend, was kannst du dir auch daran erinnern, was du eigentlich für eine Erwartungshaltung hattest an die Ergebnisse oder was hast du dir vorgestellt, kommt bei rum oder was hast du von ihr quasi
ich wollte ein fertiges Design und im besten Fall einen Click-Dummy dazu. Ne? Aber ein Design ist jetzt zu kurz gefasst, weil sie hat nicht nur das Design, sie hat das ganze Benutzungskonzept gebaut und sie hat währenddessen halt auch noch schon, die Validierung gemacht und ist dann mit dem Click-Dummy rausgegangen und hat Nutzerumfragen gemacht und was ich gar nicht erwartet habe, aber das hat die dann selbstständig gemacht. Das fand ich großartig. Hat das auch alles abgespeichert und dokumentiert und protokolliert und so. Ja, und hat da wirklich, wirklich einfach einen guten Job gemacht. Und ich war am Ende, ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Ende haben wir auch gar nicht so viel bezahlt, wie ich gedacht hätte. Also für den ganzen Kram. Also man muss dazu sagen, im Verhältnis zu den Entwicklern, die im Ausland sitzen und entsprechend etwas günstiger sind, auch als es die hier in Deutschland haben und so, im Vergleich zu deren Arbeit und deren Outcome war ihre Arbeit schon teurer. Aber die Entwickler hätten doppelt so viel Zeit gebraucht, wenn ich ihre Arbeit nicht vorher gehabt hätte. Ne, damit und im weiteren Verlauf, und das Gute ist halt, ihre Arbeit ist im Grunde schon deutlich weitergegangen, als das vorher der Fall war, also ihre Arbeit ist schon deutlich weitergelaufen, als das, was wir jetzt mit dem Entwicklern schon umgesetzt haben. Das heißt, von ihrer Arbeit habe ich noch ein paar Monate was. Ne? Mhm. Und dann werde ich sie wieder anfragen und hoffen, dass sie mir weiterhilft.
Aber du hast, also für dich ist es ja schon doch stark verknüpft mit dem Design-Teil irgendwie. Ne? Also es klingt so durch, als wäre für dich UX schon noch stark. Nee,
das Design habe ich tatsächlich mehr oder weniger vorgegeben, weil ich habe so ein bisschen Skeuomorphismus für mich entdeckt und habe das, nicht Skeuomorphismus, das ist das alte, Neumorphismus oder so, keine Ahnung.
Ja, Glasmorphism.
Auf jeden Fall, ja, das ist ein bisschen so diese Mischung aus ich baue Oberflächen nach und mache das aber nicht zu viel. Mhm. Einfach, dass du mit diesen Schatten spielst. Ich finde das ganz cool. Die ganze Plattform ist so gehalten. Also das habe ich vorgegeben, was ich ihr halt mitgegeben habe. Und da war sie komplett autark unterwegs. Mhm. Mehr oder weniger. Das muss es können. Und du musst mir sagen, wie es am besten für den Nutzer zu bedienen ist. Ne? Mhm. Muss auch dazu sagen, nicht alles, was sie sich ausgedacht hat, ist Gold. Ne? Also,
absolut, ja, gehört glaube ich dazu.
Genau, es ist halt der erste Wurf und das gilt in jedem Job, in jedem Ding, wenn es der erste Wurf ist, ist der erste Wurf. Ne? So.
Ja.
Und der kann halt nicht perfekt sein. Und aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem, was wir bekommen haben. Und ich empfehle sie auch jedem weiter, der irgendwie nach UX sucht oder der UX braucht. Und ich kann auch jeder IT-Bude da draußen empfehlen, die es nicht macht, macht das. Oder jedem Startup. Also es tut erstmal weh. Aber es ist unglaublich viel wert.
Mhm.
Ich muss leider ein bisschen weitermachen. Und zwar eine Frage auch von Paulina, das ist auch ein bisschen mit dran warten. Wie ist das so mit der Frauenquote? Diese Woche der Weltfrauentag. Shoutout erstmal nochmal an alle Frauen. Ich jetzt persönlich irgendwie immer schwierig, weil ich finde immer so, für mich sind das alles Menschen. Also, ob du jetzt Frau bist, ob du Mann bist, ob du sonst was bist, ist mir eigentlich völlig wurscht. Hauptsache du bist ein guter Mensch. So. Und selbst das guter Mensch ist sehr, sehr also Auslegungssache dann.
Ja.
Wie hast du das Gefühl? Ist die UX eher so ein Nerd-Thema oder ist es mehr was, wo du sagst, okay, da haben wir auch eine gewisse Diversität?
Ja. Das sind jetzt irgendwie zwei so Schubladen irgendwie. Also Nerds gibt es ja auch in weiblich und männlich, ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Sagen. Und
Schaut an alle weiblichen Nerds da draußen.
Schaut an Nerds und Nerdinnen. Ja,
Nerds und Nerdinnen, genau.
Nerds und Nerdinnen. Ey, ich kann es ja nicht sagen, keine Ahnung. Also bei uns ist die Frauenquote null, wir sind zwei Typen, aber ich sehe das eigentlich genauso wie du. Mir ist es völlig egal. Also ich.
Aber ich, was meinst du? Was ich persönlich schon festhalten muss, ist, es gibt schon wenig Frauen, die wirklich entwickeln. Man hat auch immer das Gefühl, dass also ich habe oft, wenn ich mit Frauen in der IT zusammengearbeitet habe, hatte ich oft das Gefühl, dass die das Gefühl haben, sie müssen irgendwas beweisen. Anstatt einfach ihren Stiefel runter zu programmieren, hätte ich fast gesagt. Ich weiß, dass bei Voipost, also mit Nikita, mit dem wir letzte Woche gesprochen haben, die haben mehrere Frauen auch als Entwickler mit drin und aber die haben ehrlich gesagt mehr Frauen als Projektmanager als Entwickler mit drin. Ne? Mhm. Das ist sowas, was ist auch meiner Erfahrung aus dem Projektgeschäft, ist oftmals so, dass Frauen gerne in anderen Themen drin sind, die weniger nerdig sind sozusagen. Ich persönlich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was man da machen soll, weil am Ende ist es halt ein Interessending. Und wenn das Kind irgendwie Interessen hat für Technik, Ingenieurswesen oder irgendwas, dann hat es halt Technik, Ingenieurswesen als Interessen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie pauschalisiert werden kann. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie du aufwächst und was du auch von deinen Eltern mitkriegst.
Ja, voll. Aber würdest du sagen, dass, also aus deiner Sicht auch, oder auch Paulina, die ist ja auch hier am Start, ne? Was macht denn eine Sache zum Nerdtum? Also ist UX Nerdtum? Siehst du das so?
Nö, ich glaube, UX ist doch das, was, wenn du irgendwas in der IT machst und machst UX, ich glaube, damit bist du noch bei den coolen Kids. Das ist ja eigentlich schon anders. Würdest du UX eher zu den ITlern oder eher zu den Designern ordnen?
Definitiv die Designer. Ja. Aber ich sehe Design tatsächlich auch nicht als das Schaffen von visuellen Sachen, sondern wenn ich verstehe mich insofern als Designer, als dass ich Probleme löse. Und da habe ich verschiedene Werkzeuge. Ich habe mein Grafikdesign, ich habe Typografie, ich habe Text, aber ich habe diese ganzen psychologischen Sachen, ne, irgendwie Verhaltensmuster und so weiter. Also das ist auch sehr interdisziplinär. Also ich auch da die Abgrenzung zur Kunst, dem Künstler ist es wurscht, was es für ein Problem gibt. Mhm. Und der Designer, aus meinem Verständnis, der gute Designer zeichnet sich dadurch aus, dass er für eine Lösung arbeitet. Mhm. So, deswegen würde ich auch das UX-Design im Design ansiedeln, definitiv. Mhm. Ja. Wobei, ganz kurz noch, der Entwickler an sich, da haben wir letztens auch schon drüber diskutiert, ich glaube, dass ein Entwickler, der sich als Gestalter und als Designer irgendwo versteht, würde ich sagen, vor dem hast du auch mehr, als wenn du nur einen Programmierer hast.
Der absolut. Sagt, es gibt ja so ein bisschen diesen despektierlichen Ausdruck Coding Monkeys.
Ja, ja, genau.
Und da bin ich bei dir. Also grundsätzlich so ein Entwickler, der um die Ecke denkt und der sich auch Gedanken macht, ist deutlich mehr wert. Ich habe das Gefühl, dass es sich viel dahin entwickelt, also neue, also du hast zwar schon noch diesen Hardcore-Coder, der aus seinem Kellerraum gerade rausgekommen ist und kaum mit einem Menschen reden kann. Die gibt es schon und die sind nicht nur ein Vorurteil. Was aber auch wieder eine Kommunikationsgeschichte ist. Ja, wenn du 15 Jahre lang, also du fragst auch, was Nerdtum ist. Nerdtum ist ja, sich mit komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen, die vielleicht gar nicht so üblich sind. Ne? Also wenn du jetzt ein Fable für Quantencomputer hast, bist du mutmaßlich als Nerd klassifiziert.
Wenn du Assembler programmierst, bist du ein Nerd.
Ja, aber guck dir die Chefetagen der großen Tech-Konzerne an. Wer sitzt da alles? Sind alles Nerds mittlerweile. Mhm. Ja, also Bill Gates war es schon immer. Der Satya Nadella ist genauso jetzt ein Nerd, der Chef von Microsoft. Ich weiß nicht, wie das mit Tim Cook ist. Ehrlich gesagt, Tim Cook ist, glaube ich, eher noch ein BWLer.
Er ist mehr, so ein bisschen mehr Geschäftsmann, ja, würde ich auch sagen.
Ja. Aber Elon Musk ist der Nerd. Ja? Also Milliardenkonzerne aufzubauen, nur um zum Mars zu fliegen, ist schon sehr nerdig. Und ja. Wenn ich übrigens sehr, 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 sehr deutliche Buchempfehlung, die Biografie von Elon Musk, die ja nicht
wirklich.
Die wird ja von jemand anderem geschrieben, der das quasi auch gesagt hat, ich schreibe das nur, so wie ich das will.
Okay.
Und es setzt sich sehr divers mit Elon Musks Persönlichkeit auseinander. Ist auch gar nicht so richtig für oder wider. So am Ende ist er so ein bisschen pro Musk, vom Tenor. Aber es ist sehr, also diese ganze Entwicklung durch dieses Buch und wie er immer wieder auch auf ihn trifft und dann ist mega spannend. Super interessant. Also,
ist das Frau oder ein männlicher oder weiblicher Autor?
Ein männlicher Autor. Okay. Das ist aber auch irrelevant, das ist ein Mensch, der das geschrieben hat.
Moment. Frauen sind viel empathischer, ne? Deswegen hätte ich es dann gelesen, aber so.
sehr gut. Nein, aber genau, und nochmal zurück darauf zu kommen. Und wenn du aber 15 Jahre lang irgendwie dich für komplexe Dinge interessierst und jedes Mal von deinem Umfeld den Stempel kriegst, was machst du da für einen Quatsch? Das versteht doch keiner und das hat doch eh alles keinen Sinn und du bist ein Kellerkind und du bist ein Nerd und du kriegst das 15 Jahre lang eingetrichtert. Und das hört ja nicht auf. Das hört ja im Job, das fängt in der Schule an, aber das hört ja in dem Job nicht auf. Du bist im Job ja auch der Informatiker, der irgendwie 15 Tage braucht, um irgendwie einen Button zu programmieren und keiner versteht, warum du 15 Tage dafür gebraucht hast.
Cool.
Wenn du ständig in diese Schublade gesteckt wirst, dann bist du irgendwann der Nerd. Und niemand von den Jungs muss das sein. Und das ist halt sehr viel Prägung, die halt mitgegeben wird. Dann sind wir wieder bei dem Vokabular, wo ich sage, hey, Leute, wir müssen einfach miteinander reden und wir müssen da eine vernünftige Sprache finden. Auf der anderen Seite, ich muss einmal viel drüber nachdenken. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert, das mich auch sehr bewegt, weil ich selber mehr oder weniger das Kellerkind war, ohne es zu wissen.
Okay.
Und viel mich da rausgearbeitet habe mit sehr viel, wo es dann irgendwann in wirklich eine Hardcore-Arroganz umgeschwungen ist. Und mittlerweile habe ich halt genug auf die Fresse gekriegt, dass ich weiß, dass ich nicht immer recht habe.
Pendelst du wieder zurück?
ich pendel mich ein, das ist, glaube ich,
okay.
Ich pendel nicht zurück, ich pendel mich ein.
Das ist, okay, passt besser, ja.
Weil einfach, ich habe unglaublich viele Fehler gemacht, ein paar wären vermeidbar gewesen, ein paar sind gut, dass ich sie gemacht habe. Fehler machen heißt lernen, ne? Und ja. Entsprechend, aber das ist halt so mein Takeaway, wo ich sage, was machst du? Und das ist ja, wenn du Mädchen bist und deine ganzen Freundinnen spielen mit Puppen und du möchtest aber in den Chemiebaukasten und deine Mama hat vielleicht auch immer mit Puppen gespielt und will auch, dass du mit Puppen spielst, ist das auch eben diese Prägung, die auch einen Nerd zum Nerd macht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich habe ja selber eine Tochter und ich freue mich schon drauf, ihr die Welt zu erklären, ihr zu erklären, dass das Universum, wie das Universum aufgebaut ist. Übrigens alles Dinge, die ich selber erst in den letzten 2 Jahren durch YouTube gelernt habe.
Ja.
ich war nicht so gut in Physik, aber mittlerweile macht mir das richtig Spaß. Genau, das heißt, ich freue mich da drauf und ich freue mich auch drauf, mit meiner Tochter Fußball spielen zu gehen, weil für mich macht das keinen Unterschied. Ich spiele gerne Fußball und ich würde es zumindest gerne mit ihr ausprobieren. Und wenn sie da auch Bock drauf hat, macht sie halt mit und dann nehme ich sie genauso zum BVB mit ins Stadion und so. Also das ist wirklich so ein Thema, wo ich sage, Klaus hat recht, wir sind sehr in Gender-Talk abgedriftet. Aber ja, ich finde schon, man könnte ein bisschen mehr dafür tun, dass das einfach mehr Akzeptanz dafür da ist, wenn ein junges Mädchen irgendwie sich für Technik interessiert und dann nicht gleich einen Stempel draufgesetzt wird von irgendwelchen Geschichten.
Ja. Ich habe auch noch einen Buchtipp, weil du mit Buchtipps kamst, schon was Konkretes. Kennst du Mom-Test? Ich weiß gar nicht von wem, aber das ist... Mom-Test kann ich empfehlen. Ist witzigerweise von einem Entwickler geschrieben und es geht um die offene Gesprächsführung auch bei so Nutzerinterviews, auch das ganze UX-Research-Thema. Und er beschreibt das, ich glaube, ich muss zugeben, ich habe die deutsche Version, glaube ich, gelesen. Es gibt die englische. Man merkt, dass in der Übersetzung ein bisschen was flöten geht, aber es ist immer noch witzig. Und es ist auch ein bisschen psychologisch und es geht darauf ein, es geht um Bestätigung, um Ego und Zeug und was sich alles davon abhält, eigentlich die richtigen Fragen zu stellen. Beschreibt auch seinen Werdegang und er wird aber sehr konkret. Das finde ich super. Also du kannst es wirklich auch als, als Anleitung so ein bisschen lesen. Und ich hab jetzt die Drittel, glaube ich, durch und kann es wirklich jedem empfehlen, vielleicht auch einem Entwickler, weil wir irgendwo die Frage hatten, was kann ich einem Entwickler mitgeben, zu gucken, okay, wie ist denn das eigentlich, wenn man sich denn so ein bisschen durchfragt? Was fragt man denn oder was fragt man denn nicht? Ne? Suggestivfragen versus offene Fragen, auch so bei sich selber. Ja, bin ich überhaupt bereit, Antworten zu hören, die ich nicht hören will? Ne? Manche stellen ja Fragen, um sich selber nur zu bestätigen und so. Finde ich ein super Buch. Also kann ich echt jedem empfehlen, der sich auch vielleicht hier mit diesem UX-Bereich ein bisschen beschäftigt oder da einsteigen will oder da reingeguckt, okay, vor allem was dieses Thema Gesprächsführung anbelangt, wie macht man das denn eigentlich oder wie macht man es nicht?
Ja, ich glaube auch, das war ja, ich hatte damals ja tatsächlich mich fokussiert auf Persönlichkeitsentwicklung und das halt auch in die IT-Schulung mit einfließen zu lassen. Eigentlich kannst du das überall machen. Eigentlich kannst du in jedem Fachbereich kannst du das mit aufnehmen, weil Kommunikationstraining heißt ja auch viel Menschentypen verstehen und wenn du verschiedene Menschentypen verstehst und dein Produkt auch so baust, dass es verschiedenen Menschentypen gerecht wird, das ist keine einfache Aufgabe, keine Frage, aber sie ist halt notwendig, damit du halt eine größere Akzeptanz für dein Produkt findest.
Ich glaube auch, dass es überhelfen kann. Also ich glaube auch im Team. Ne? Ich glaube auch, wenn es darum geht. Ne?
Ja, fürs Team ist es noch viel, viel
unabhängiger.
Und dann auch immer wiederholen. Also das ist halt sowas, Kommunikationstraining. Ich meine, so ein Kommunikationstrainer ist nicht günstig. Wenn er für einen Tag kommt, kostet der dich irgendwie 1,5 bis 2.000 Euro. Aber das ist halt fürs ganze Team. Wenn du es auch pro Kopf runterrechnest, ist das schon wieder okay. Und es ist unglaublich viel wert, wenn man gemeinsam diese Kommunikationstrainings macht. Also ich habe das letztes Jahr gar nicht so viel wegen Corona. Über mein Netzwerk kommt normalerweise viel rein. Da die Annika Markus hoffe ich auch noch mit auf den Podcast zu kriegen. Shoutout hier an der Stelle an First Place. Und die haben sich halt auf die Fahne geschrieben, Kommunikationstrainings halt zu allen zu bringen, weil es so essentiell wichtig ist. Und ich habe in 2019 und auch ein Stück weit 2020 habe ich mindestens 3, 4, 5 Kommunikationstrainings gemacht.
Ja, wirklich?
Davon kannst du nicht genug machen. Und du vergisst halt auch vieles. Es gibt auch viele verschiedene Ansätze, die interessant sind, mal zu hören. Und ich für meinen Teil baue mir dann immer gerne mein Gesamtbild. Und es ist echt spannend. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Absolut. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken tatsächlich. Wir haben schon ein bisschen verquatscht hier. Aber wir haben eigentlich alles abgehandelt, was wir auch abhandeln wollten. Danke dir auf jeden Fall erstmal für deine Einblicke. Jetzt möchte ich ein bisschen die Glaskugel wieder rausholen. Vielleicht nenne ich das in Zukunft einfach Glaskugel-Section. Also, guckt mit uns in die Glaskugel. Was kommt als nächstes? das ist, glaube ich, gerade was User Experience angeht, wahrscheinlich die spannendste Frage der Welt.
Die spannendste Frage der Welt. Wir können den Trommelwirbel ziemlich lang machen, weil die Antwort ziemlich kurz ausfällt bei mir.
Okay.
ich bin irgendwie nicht so der Trendmensch. Trendmensch, muss ich echt sagen. Also,
das ist mir völlig wurscht. Wir reden trotzdem darüber.
Also was die Frage war, was kommt nach UX oder was kommt nach...
Nein, also grundsätzlich, wir haben jetzt Mobile. Mobile bestimmt unsere Welt und Mobile hat ja auch an ich sag mal, User Experience nochmal ganz neue Herausforderungen und Anforderungen steckt, weil du einfach viel weniger Screen Real Estate hast. Das ist ja bei Wearables geht das ja nochmal ein Stück weiter, ne? Wenn ich hier die Apple Watch sehe und da User Experience irgendwie ordentlich zu machen. Und da ist es tatsächlich auch schon nicht mal mehr nur die Software, sondern wie viel liefert die Hardware schon mit, um die Software irgendwie zu unterstützen, dass das ein gutes Erlebnis in Summe wird. Mhm. Und ich habe das Gefühl, desto kleiner das Screen Real Estate wird, desto wichtiger wird dieser Punkt. Und wenn ich jetzt an kleinere werdenden Screen Real Estate denke, dann denke ich halt auch an den, was kommt nach Mobile? Und nach Mobile ist meines Erachtens nach, kann nur AR kommen, in welcher Form auch immer. Und da finde ich es noch spannender, weil dann kriegt UX eine dritte Dimension. Und gerade was Software angeht. Und da bin ich, ich hab leider das immer noch nicht geschafft, irgendwie mir das Budget zur Seite zu legen, um mir nochmal eine HoloLens zu besorgen, um einfach wirklich aktiv was zu bauen für AR. Ja. Und ich finde dieses AR im Handy, dass du irgendwo hinhältst, das ist ein nettes Gimmick, aber ich würde es persönlich nicht aktiv nutzen. Wobei jetzt diese neue Google-Karten-Applikation ist vielleicht nochmal einen Blick wert. Ja. Aber wie gesagt, das ist so ein Ding, wo ich sage, boah, nee, das ist nicht halb, nichts Ganzes, weil irgendwann muss dieses Handy aus der Hand weg. Und ich glaube, das wird in den nächsten 10 Jahren passieren, zumindest zu teilen. Und ich glaube, selbst sobald so eine Marke wie Apple oder irgendwie Samsung oder so eine wirklich brauchbare AR-Brille bringt, die auch massentauglich ist, glaube ich, wird es relativ schnell gehen, dass sich das dann...
Wahrscheinlich die Voraussetzung. Aber also mein Punkt ist, ganz ehrlich, lass uns doch erstmal Mobile wirklich so gut machen, dass es wirklich gut funktioniert. Also ich bin, keine Ahnung, 5G, ja, 5G, Klassiker, was bringt mir 5G, wenn an vielen Stellen noch nicht mal 3 oder 4G wirklich funktioniert? Und wenn ich dann blöderweise ein Produkt habe, wo ich 80% ne, in dieser Gruppe habe, dann bringt mir 5G halt gar nichts. Also ich finde solche Spielereien spannend, ich schaue mir das auch gerne an, mich unterhält es irgendwie und ich bin auch da mega offen dafür, aber für mich ändert es auch nicht so viel an der Arbeit, ehrlich gesagt. Also es ist halt ein weiteres Tool, du musst mit einem weiteren Tool überlegen, wo kann ich es sinnvoll einsetzen, wo bringt es wirklich einen Mehrwert, wo ist es wirklich mehr als nur eine Spielerei und ich glaube, bis das wirklich so weit ist, ob die 10 Jahre reichen, ja.
Na gut, denk mal 10 Jahre zurück. Da war das iPhone noch ein Gimmick. Ne?
Das stimmt.
Und die Entwicklungsgeschwindigkeit bin ich langsamer, so viel ist sicher.
Ja. Das stimmt.
Deswegen finde ich, macht es mal Spaß, mal einfach in die Zukunft zu schauen, einfach mal zu gucken. Wir haben natürlich nicht die Antwort, die will ich auch gar nicht. Und ganz ehrlich, ob wir jetzt sagen AR oder VR oder keine Ahnung, Holodeck ist das nächste, nächste große Ding, ist völlig irrelevant. Jeder von uns geht morgen wieder arbeiten und macht weiter mit den Problemen, die wir heute haben. Das ist klar. Aber wenn du sagst, Mobile ist noch nicht fertig, was ist bei dir, was würdest du sagen, was fehlt beim Mobile noch?
Also was mich so ein bisschen auch stutzig macht, bin ich auch die Tage nochmal drauf gestoßen, dass zum Beispiel ja Google erst diesen, weil wir beim Thema Trends irgendwie, ne? Google musste diesen Trend erst setzen, dass man nur noch Mobile First fahren soll, weil du sonst nicht mehr bei Google gelistet bist irgendwie. Ne? Also das heißt ja schon, heißt auch was irgendwie. Ne? Das haben sie ja nicht vor 10 Jahren gemacht, sondern vor, war das Update? Dieses Jahr, letztes Jahr, keine Ahnung. Ja,
zwei, drei Jahre ist glaube ich schon
her. War schon 2 Jahre her. Ja. Also sagt ja auch was drüber aus, weil offensichtlich viele Leute den Schuss noch nicht gehört haben. Also ich glaube, deswegen, mir fallen auch immer noch mehr negativ als positiv Beispiele ein, was jetzt auch gutes UI-Design anbelangt, wo man sagt, okay, jemand hat akzeptiert, dass das Medium so ist, wie es ist, ne? Dass es eben kein 24 Zoll oder 30 Zoll 4K-Display ist, sondern einfach nur so ein scheiß kleines Kästchen, was du da in der Hand hast und man trotzdem versucht, da gutes Design zu machen, gute Informationen darüber zu bringen, gut zu kommunizieren und so weiter. Also ich glaube, das ist echt erstmal die Hausaufgaben auf dem Bereich zu machen. Da würden, glaube ich, also ich glaube, dass ganz, ganz viele von diesen Hausaufgaben, die ich meine, profitieren würden. Ich glaube schon, dass es einen Teil gibt von Unternehmen, wahrscheinlich auch eben Industrie oder Medizin vielleicht, wo man wirklich auch Mehrwert stiften kann durch diese Technik. Aber ich glaube, dass der Großteil, wo man Nutzen stiften kann, eher echt nur die Basics sind, wo man sagt, ey, ja, ich meine, es gibt da teilweise noch Seiten, wo die mit Tabellen aufgebaut sind, wo du reinzoomen musst und so. Ich meine, die sterben aus, klar, aber... Wie gesagt, ich.
Naja, da ist ja noch ein bisschen digitaler Darwinismus, hätte ich fast gesagt. Ne? Also, ja, dann einfach nicht mehr besucht.
Ja, ja.
Das stimmt. Eine Sache muss ich tatsächlich aber widersprechen. Ich finde, es macht schon Sinn, 5G oder AR oder so Technologien auszubauen, weil es gibt Perspektive zum einen. einfach das, für die Allgemeinheit, dass es halt weitergeht. Ne? Ich finde auch zum Beispiel die Perspektive, dass dieses Ding aus meiner Hand verschwindet. Ich habe ja auch noch das große iPhone irgendwie, dass das ein riesiger Klotz ist. Mhm. Ich finde die Perspektive großartig. Ne? Wenn Informationen quasi nur noch ergänzend und nicht mehr beherrschend bei mir sind, das fände ich super. Ich glaube, das würde die Lebensqualität deutlich steigern. Und ich persönlich, gerade auch als Unternehmer, versuche natürlich zu gucken, okay, wo kannst du dich vielleicht auch an dieser Zukunft beteiligen? Ne? Also es sind einfach so Themen, die mich persönlich interessieren. Ne? Das ist genau wie Quantencomputer oder sowas. Das alles nicht das Rätsels Lösung und schon gar nicht das Rätsels Ende ist. Mhm. Das brauchen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, alleine als Proof, als Ansatz, es hat den Entdecker gebraucht für die Globalisierung. Ne? So, damals hatten die auch genug Probleme in Spanien und trotzdem ist er rübergefahren nach Amerika. Oh, oh. Ich finde, ja, das gehört schon noch dazu und es lohnt sich auch an 5G zu arbeiten, wenn noch nicht mal 3G irgendwo ist.
Was ich noch spannend finde, was wir auch noch hier als Thema hatten, ist eben, wie die Beziehung zur Technik dadurch beeinflusst wird. Mhm. Das fand ich spannend, ehrlich gesagt, weil ich dachte mir eher, also haben wir denn überhaupt eine Beziehung zur Technik zurzeit? Oder wie sieht die denn aus? Und
ich würde behaupten, wir sind Cyborgs.
So. Ich würde auch sagen, also wir haben nicht eine Beziehung mit der Technik, sondern die Technik hat eine Beziehung mit uns. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, dass man sich im Zuge dieser ganzen neuen Technik-Trends und Hypes und was auch immer vielleicht mehr überlegt, wie man so eine Beziehung gestalten will und dann auch anfängt, sie aktiv zu gestalten, ne, und zu sagen, okay, wir sind Menschen, wir haben viele Werkzeuge, wir haben viele Digital-Tools, wir haben viele Möglichkeiten. Wir bestimmen, wo wir die einsetzen. Wir überlegen uns, was wir damit gestalten können. Und das, glaube ich, wäre auch was für die nächsten Generationen als Hausaufgabe irgendwie oder als Aufgabe überhaupt, das ein bisschen diese Beziehung halt zu gestalten zur Technik.
Ja, nee, absolut. Ich glaube, das ist auch etwas, wir haben ja Dinge wie irgendwie Fear of Missing Out und sowas, was gerade bei jungen Leuten ein großes Problem ist. Ne? Es gibt, mein Bruder hat mir das jetzt gezeigt, hat auch so ein Buch darüber gebracht. Und das ist halt dahingehend, ich glaube persönlich, dass sich das reguliert. Die Technik ist im Verhältnis noch sehr neu. Social Media ist im Verhältnis, vor allen Dingen, du musst Social Media auch unterteilen in Prä-Mobile und Mobile-Zeitalter, weil Social Media ist erst so richtig zu dem geworden, was es heute ist, seit wir halt diese mobilen Geräte in der Hand haben und seit wir die Flächendeckung in der Hand haben. Deswegen glaube ich, dass vieles davon sich einfach regulieren muss. Es wird genauso wenig unser ganzes Leben irgendwie auf Facebook stattfinden, auf ewig, wie es damals irgendwelche Killerspiele massenhaft irgendwelche Amokläufer erzeugt hat. Ja. Das ist auch nicht passiert. Genauso wenig hat das Telefon nicht dafür gesorgt, dass wir uns nie wieder treffen. Oh. Die Dinge werden anders und ich glaube, das ist okay. Apropos Dinge werden anders. Sebastian hatte noch geschrieben, das ist ja irgendwie in den 8K-Videos für 4x4 Zentimeter erstellt. 8K-Videos sind in der Produktion sinnvoll, um reinzuzoomen, finde ich persönlich. Einfach um so ein bisschen, ne, ich habe jetzt zwischen hier auch ein 4K-Signal, ich könnte hier problemlos nochmal bis auf meine Nase croppen und werde immer noch Full HD. Und natürlich hast du mit 8K dann nochmal mehr diesen Effekt, was in der Post ganz praktisch ist. Wo aber tatsächlich 8K relevant ist, und das glaubt man gar nicht, aber ist bei VR. Wenn du eine VR-Brille aufhast, brauchst du unglaublich viel Auflösung, weil das sehr nah an deinem Auge dran ist und sehr hoch auch quasi von der Linse nochmal aufgelöst wird. Mhm. Und auf einmal macht sowas wieder Sinn. Zum Beispiel auch, es gibt von Xperia ja das X1 und das hat ja einen Ultra-HD-Screen. Mhm. Völlig sinnbefreit, wenn es dieser Screen alleine ist, weil du siehst keinen Unterschied, ob das jetzt irgendwie QHD, also irgendwie 1560p oder 2160 ist. Das merkst du nicht. Wenn du dir das Ding aber in so ein Cardboard reinschmeißt und hast auf einmal diese VR-Geschichte und hast es nah am Auge, auf einmal wird das wieder relevant. Und jetzt habe ich auch gehört, dass Apple in seiner Brille plant, 2 8K-Displays zu verbauen. Und wow. damit das von der Auflösung irgendwie handelbar ist, wollen die ein Augentracking einbauen, dass nur da 8K wirklich auch gerendert wird, wo dein Auge gerade hinguckt.
Und du hast dann im Rucksack den Rechner, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Apple. Das ist dann, ist gut.
Also wenn die es hinkriegen, dann. Also wenn es irgendwer hinkriegt, dann. Dann
Apple, weißt du? Ja. Was in 10 Jahren ist.
Wie ich doch der Fanboy. Ja. Ist ja auch, beim iPhone war ja auch nicht dieses iPhone. Ich meine, es gab auch vorher PDAs und die ganzen.
Ja, ja, sicher.
Das waren nicht erst. Aber es gab halt keine kapazitiven Touchscreens. Und das war bei Apple halt einer der Keypoints, die halt relevant waren. Deswegen, ja, es ist erstmal im ersten Blick sinnfrei, aber je nach Anwendungsgebiet, glaube ich, kann auch 8K Sinn machen. Wobei, ja, muss halt Kirche im Dorf lassen, wie viel, also es, ich glaube, vieles wird dann Entertainment bleiben. Auf der anderen Seite, wenn du die HoloLens von Microsoft nimmst, im Autodesign, in der Medizin, bei Bandarbeitern selbst wird die eingesetzt, um unter anderem auch Arbeitssicherheit und Ähnliches einfach zu fördern. Und das ist schon cool. Lukas, ich danke dir vielmals. Mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, es war wir sind sehr viel abgeschweift. Abgeschwiffen. Ja. genau, ich möchte dir gerne nochmal ein bisschen Zeit für Eigenwerbung einräumen. Kannst gerne nochmal ein paar Worte sagen. Wer muss ich sein, damit die neue Entwicklung mir helfen kann?
Wer muss ich sein? Ich finde eigentlich die Frage, wann kommt man tatsächlich zu euch irgendwie besser? Weil ich sage, entweder nach 18 Uhr, wenn man einen guten Espresso trinken will und alle Cafés zu haben. Nee, Spaß beiseite. Also, ich habe so ein kleines...
Lass mal das.
ich glaube grundsätzlich Leute, die halt einen Technologiepartner suchen, um gute digitale Produkte zu entwickeln, gemeinschaftlich irgendwie. Wo man sagt, hey, lass uns gemeinsam was machen, was gut ist im Sinne von gut für unsere Nutzer und gut für unser Unternehmen, also die halt wirklich funktionieren. Wenn man halt Bock hat, gemeinsam was zu gestalten, was erfolgreich ist, dann ist man bei uns richtig. Und ob das jetzt Männlein oder Weiblein oder whatever ist, ist völlig egal. Ja. Und ich würde echt auch sagen, also auch dieses Budgetthema, der Klassiker, ja, was kostet UX oder was kostet, kennst du eh, ne? Wir versuchen wirklich da lösungsorientiert ranzugehen. Und klar, wir können jetzt nicht für 1.000 Euro irgendwie Google bauen oder Spotify bauen oder so. Aber wir versuchen eigentlich für jedes Budget irgendwie eine Lösung zu finden und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es unbedingt vom Budget abhängt. Mhm. Eigentlich wirklich mehr von Mindset, ja. Habe ich Bock, was gemeinsam zu gestalten und suche ich jemanden, der diesen Spirit auch hat, dann gern bei uns melden.
Sehr schön, sehr schön. Gut, einmal für die Leute, die nur den Podcast hören, die neue Entwicklung ist wirklich die neue Entwicklung, ist der Name. Genauso ist auch die Adresse. Es hat TPS, kennt man ja, aber es ist die neue Entwicklung, einfach alles zusammengeschrieben.de. Besucht den Lukas gerne. Ich habe noch nicht mit dem Lukas zusammengearbeitet, aber von dem, wie ich den Lukas kennengelernt habe, glaube ich ihm das, was er erzählt. Und vielleicht findet sich da in Zukunft auch nochmal die Möglichkeit, da zusammen was zu machen.
Gerne.
Und Lukas, wir haben so viel gequatscht, wir haben bestimmt noch viel mehr zu quatschen. Irgendwann kommst du auch nochmal auf den Podcast.
Gerne.
Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Ebenso. Und ich fände es mal spannend, eure Plattform zu sehen, tatsächlich.
Ja, stimmt, das haben wir auch noch nicht geschafft. Das machen wir irgendwann noch bei Zeiten. Genau. Einmal nochmal ein paar berühmte letzte Worte für diesen Podcast.
Berühmte letzte Worte für diesen Podcast. Bleibt offen.
Sehr schön, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend. Habt ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche. Ist noch nicht ganz klar, wer nächste Woche dabei ist. Aber wir haben viele tolle Gäste für die nächsten Wochen geplant. Und ich freue mich wie Bolle, dass das alles so läuft. Und wünsche euch allen ganz viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für eure Fragen dieses Mal wieder. Und wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Abend. Bis denn.
Bis dann. Ciao.